Herr Glatzeder, hätten Sie Anfang der 70er beim Filmdreh gedacht, dass Sie ein halbes Jahrhundert später immer noch über diesen Film sprechen?
Nee, so hellsichtig war ich nicht. Ich habe beim Drehen nur das Gefühl gehabt, dass wir mit Heiner Karo und Plenzdorf und Peter Gotthardt und den Pudis tolle Leute hatten. Dazu kam ja noch Angelika und Heidemarie Wenzel. Also es war eine außergewöhnliche Mischung von hochkarätigen Leuten, die sich getroffen haben. Das ist aber noch lange keine Garantie, dass ein Film so lange überdauern kann und noch mehrere Generationen, die auch sagen, ist das abgefuckt? Die Geschichte ist ganz gut, aber die Tapeten sehen ja scheiße aus und die Kleider sehen ja blöd aus und wie sprechen die denn und wie machen die? Aber es ist ein Zeugnis einer vergangenen Zeit, der 70er, Anfang der 70er Jahre, wo der Aufbruch war in der DDR nach einem, vor 6 Jahren war da ein 11. Plenum, was ganz schrecklich war, wo alle intelligenten Leute rausgetrieben wurden aus ihren Berufen, also die künstlerischen im Wesentlichen. Und da war ein Aufbruch und das hat Plenzdorf grandios geschrieben, dass dieser Film nicht nur die Bebilderung des Kampfes um den Sieg des Kommunismus oder des Sozialismus auf dem Weg zum Kommunismus, also eine Ideologiebebilderung. Nein, er hat zum Gegenstand seiner Geschichte die Liebe zweier Menschen gemacht, die eigentlich, wie bei Shakespeare, nicht zusammenkommen, dann doch und dann wiederum tragisch sterben. Und das Neue an dem Film, und deswegen hat er wahrscheinlich so lange überdauert, war, dass eben die Liebe als ein wesentlicher Punkt im Leben der Menschen, dass es sich dafür lohnt zu kämpfen. Und dazu kam noch, dass Angelika und ich gemeinsam an einem Theater waren, der Volksbühne in Berlin, und wir gleichwertige Partner waren.
Was war das, Sie haben es schon ein bisschen beschrieben, was war das für ein Lebensgefühl von Ost-Berlin, was da eingefangen wurde in Paul und Paula?
Also es war das Gefühl, dass wir endlich mal einen Stoff hatten, der nicht wie in dem Film Ernst Thälmann, Sohn seiner Klasse, oder Karl Liebknecht, der Kämpfer, oder Rosa Luxemburg. Also es waren ja immer Filme da, selbst Indianerfilme wurden gemacht, um zu beweisen, wie gesund diese sozialistische Gesellschaft, wie gesund diese Ideologie ist, wie toll dieser Ausweg ist, im Schlaraffenland Kommunismus zu landen. Und wir haben damals in einer Gesellschaft diesen Film gemacht, wo ein großer Teil eine Hoffnung hatte. 1971 ist Herr Honecker an die Macht, ein jüngerer Parteichef, aber der wurde noch immer schlimmer. Also am Ende, bevor ich die DDR verlassen habe, war der genauso und noch schlimmer als Ulbricht. Ja.
Diese ganzen Repressalien, sowas kommt ja im Film gar nicht durch. Da geht es ja wirklich um die Liebe. Als Sie das Drehbuch gelesen hatten zum ersten Mal, war Ihnen sofort klar, das mache ich, oder haben Sie gezögert?
Nein, die Frage, wenn man ein Drehbuch bekommt, bin ich als Schauspieler dazu in der Lage? Das ist eher die Frage, die ich mir stelle. Aber bei Paul und Paula war es so, dass wir, Angelika und ich, also Angelika noch viel mehr als ich, Angelika hat das Buch gelesen und hat den Caro am Telefon also belabert, ich muss die Rolle, die Paula spielen. Und er sagt, du bist doch viel zu alt. Was, sagt sie, ich bin nur erst 32. Ja, du bist zu alt, die soll 20 sein. Ach, das wird schon klappen und so. Und dann haben wir Probeaufnahmen, hat sie mit vielen anderen Männern gemacht. Da war sie immer sehr alt, sehr alt, sehr alt. Und dann hat sie mit mir gemacht und da war sie auf einmal viel jünger, obwohl ich jünger als sie war. Also ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 27 oder 28 und sie war schon steinalt mit 32. Ist gemein, wenn ich das sage, aber so ist das in der Schauspielerei. Und heute ist es genauso, dass man Bücher unter dem Gesichtspunkt, unter vielen Gesichtspunkten, aber der erste ist für mich immer, ist das eine Rolle, die ich spielen kann? Der zweite ist der Krampf mit meiner Frau zu Hause so schlimm, dass ich flüchten muss und den Film annehmen muss, um sie endlich mal wieder frei atmen lassen zu können? Oder ist es so, dass die Kinder Geld brauchen und ich für das Geld arbeite?
Also der Paul war Ihnen sofort nahe.
Paul, ich war Paul. Paul war ein Karrierist. Und ich war sozusagen geil darauf, in der Volksbühne viele, viele interessante Rollen an Land zu ziehen. Und bei jeder Arbeit habe ich natürlich geil auf Erfolg auch, aber einfach habe ich jede Arbeit so versucht ernst zu nehmen, dass die Regisseure, die mich interessierten, sagen, ach ja, mit dem lohnt es sich vielleicht zu arbeiten. Aber es war noch eine schicksalhafte Fügung. Ja. Es war so, dass die eigentliche Regisseurin dieses Films, Ingrid Reschke, 6 Wochen vor Drehbeginn, wo alles schon geplant war, wo die Schauspieler engagiert waren, wo der Drehplan fertig war, wo die Bauten fertig waren, alles, starb bei einem Autounfall auf dem Adlergestell. Und dann bekam Heiner Caro die Aufgabe, weil das Geld ja schon sozusagen alles verbaut und gemacht war, den Film zu realisieren. Und da hat er gesagt, das, so kann ich das, wie das geplant ist, gar nicht machen. Wir machen eine Legende. Und bei einer Legende haben wir die Möglichkeit, die Wirklichkeit zu überhöhen. Mir tun nur die damals schon besetzten Schauspieler leid, weil wenn du so ein tolles Buch hast, von Plenstorff geschrieben, das hat sich ja zwar verändert, aber es war ja schon da, so eine tolle Geschichte, auf einmal erfährst du, du wirst ausgezahlt.
Ach, die wurden alle komplett ausgetauscht?
Ja, schrecklich, nur die Produktion, der Produktionsleiterbrief. Und dann ging es weiter, dass Plenstorff, der gegenüber der Volksbühne wohnte damals als Autor, mich oft gesehen hat und gesagt, Glatzeder muss die Rolle spielen. Ja.
Was ist Ihnen denn noch als eindringlichste Erinnerung vielleicht der Dreharbeiten in Erinnerung?
Ja, ich erinnere mich daran, dass während des Drehens, es war ein hartes Arbeitspensum, nicht nur für Angelika, die nämlich nebenbei noch eine Theaterproduktion hatte und, glaube ich, noch einen anderen Film drehte. Und für mich genauso, weil ich am Theater auch schon probierte wieder. Und ich kann mich eigentlich erinnern an das abgefahrene Bild in der Stralauer Bucht, wo so die riesigen Kähne von der Schalk-Golodkowski-Truppe gesammelt wurden und die ganze Stralauer Bucht voll mit ausgewrackten Spreekähnen stand, die nach und nach Holland und Westdeutschland verkauft wurden von dem Schalk-Golodkowski, um D-Mark zu bekommen. Und da in diesem Müllplatz haben wir die Szene Paul und Paula, wir haben also den Kahn aufs Wasser rausgezogen vor das Glaswerk und haben da drauf gedreht. Und das war ja schwierig, von einem Boot zum anderen zu kommen, um da überzusetzen. Und wenn man mal pinkeln musste, dann musste man ganz weit laufen, wenn man nicht brutal war und gleich ins Wasser gepinkelt hat.
Und viele Szenen, habe ich gelesen, sind auch wahnsinnig oft gedreht worden. Also Heiner Caro war relativ streng als Regisseur. Und auch diese berühmte Szene, wo sie sich versöhnen, wo sie mit der Axt die Wohnungstür einhauen und die Paula sozusagen, ja, ich empfand es ein bisschen zur Versöhnung zwingen und sie ihnen das Hemd zerreißt. Wie oft musste die gedreht werden?
Wenn ich jetzt nicht übertreibe, war das 7, 8 Mal, weil ich mich noch erinnere, dass die Kostümbildnerin nach den hoffnungslosen Versuchen von Angelika, mir das Hemd auf dem Rücken zu zerreißen, was man nicht schafft, da musste sie also ganz heimtückisch einen Faden ziehen, damit Angelika überhaupt reinkam und so. Das haben wir mehrmals gedreht, weil das war eher eine Geschichte, wo der Kameramann und das Licht entscheidend war, als unsere schauspielerische, obwohl Angelika da mehr zu tun hatte, weil sie ja da erst sagt, nein, 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 und dann, ja. Also ich war ja nur vom Hinterkopf. Das hat übrigens Angelika auch oft geschafft, dass sie mich so an die Brust gedrückt hat, dass nur sie zu sehen war. Herrlich, das sind so die kleinen Tricks der Schauspielerinnen und Schauspieler, den anderen sozusagen runter wegzudrücken. Ja, herrlich. Aber ich bin ja auch clever, ich habe das schon gemerkt, ja. Aber es gab noch eine andere schöne Szene, und zwar die erste Liebesszene zwischen Angelika und mir, also Paul und Paula, wo er noch mit seiner Frau lebt und immer heimlich in seine Wellblechgarage geht, wo so ein kleiner Oldtimer steht. Und da steht auch ihr Liebesnest, nämlich eine, früher hieß das russische Liege. Das war eine Campingliege, die so ganz viele Scharniere hat. Und da haben wir auch 7 oder 8 Mal gedreht. Und der Regisseur war nicht streng, sondern er war, wenn er seine Ideen nicht relativ schnell realisiert bekommen hat, dann war er beleidigt und dann war er traurig. Und also er hat so mit tiefen psychologischen Tricks gearbeitet. Und dann hat er irgendwann gesagt, bei dieser Szene auf der russischen Liege, das stimmt nicht, ich kann auch nicht sagen, warum es nicht stimmt. Nach dem 7. oder 8. Mal holt er den Requisiteur und der musste dann mit einer Angelsehne unten um das Klappscharnier des Fußes der Campingliege durch die ganzen Füße durch. Und und dann musste er da hinten stehen und auf ein Lichtzeichen sollte er ziehen, damit Bewegung drin war und dass wir da also auch so durch das Gleichgewicht verlieren irgendwie, sagt er, los, Action. Und dann krachte da unten das weg und auf einmal habe ich aufgeschrien, weil auch das Oberteil von der Liege, also die Kopfstütze einbrach und mein Daumen in dem Gelenk, in dem Metallgelenk war und ich nicht mehr rauskriegte. Und die ganze Szene mit diesem ekligen Schmerz und der gespielten Glückseligkeit, Liebe mit Angelika machen zu können. Und da sagt der Regisseur, ja prima, Ausschluss, warum nicht gleich so? Ich weiß gar nicht, ob diese Szene überhaupt zum Schluss nicht dem Schnitt zum Opfer gefallen ist. Weiß ich nicht.
Wie oft haben Sie den Film denn noch gesehen in den 50 Jahren?
Also ich würde sagen dreimal. Also einmal bei der Premiere, wo ich ziemlich enttäuscht war, weil ich mich als Schauspieler immer irgendwie... War ja auch so eine Szene, wo ich da mit Badehose und so spindeldürr wie so... Also ganz eklig. Aber das Schlimmste war, dass nach dem Ende des Films im Kosmos im März 73 ganz viele Funktionäre oder Staatssicherheitsleute reingezwängt wurden, die sozusagen die ersten 30, 40 Reihen besetzt hatten und mucksmäuschenstill den Film ohne Reaktion, und es gibt ja einige Szenen, die lustig waren, keine Reaktion gezeigt haben. Und zum Schluss, als der Film dann zu Ende war, war Totenstille. Das war aber inszeniert von denen. Und einige sind rausgegangen, haben die Türen geknallt und gesagt, unmöglich. Und dann kam aber, die hinteren Reihen waren im freien Verkauf verkauft. Und die haben auf einmal geklatscht und bravo und wie und so. Und dann schwappte das auch ein bisschen nach vor, weil die sich nicht zu erkennen geben wollten. Haben die dann auch so ein bisschen mitgeklatscht, die Stasi-Leute. Und dann sind wir von dem Kino ganz traurig zu den Autos gegangen. Da wurden wir dann zur Möwe, das war immer das Treff, da die Premierenfeier, wo dann auch der Filmminister mitsaß. Und da haben wir gesagt, ja, wahrscheinlich wird der Film nicht gezeigt. Und mir hat dann irgendwann mal einer gesagt, ein Berater von Honecker, dass Honecker den Film sich hat zeigen lassen und unsicher war. Und dann hat er ihn beraten, hat gesagt, ja, das ist okay und so und so. Und dann hat Honecker gesagt, für den Einsatz des Filmes, der läuft. So wie bei meiner Staatssicherheitsakte dann zum Schluss meiner Ausreise nur dadurch genehmigt wurde, dass Erich Honecker handschriftlich geschrieben hat, gib mal viel Geld dafür, einverstanden Erich. Weil Hager ihm geschrieben hat, der ist unbelehrbar, der will die DDR verlassen, lassen wir ihn gehen. Bist du einverstanden? Einverstanden Erich.
Fand ich auch irre zu lesen, dass danach, nachdem Sie und Angelika Domröse ausgereist waren, Anfang der 80er, dieser Film nie wieder gezeigt wurde, als Abstrafung für die Republikflüchtlinge. Ne?
Ja, alles, alles.
Aber warum, ist mir noch nicht ganz klar, warum war dieser Film, stand der kurz auf der Kippe, was war an diesem Film so, dass Honecker überlegt hat, den zeigen wir lieber nicht?
Ja, das ist ganz klar. Er hat gesucht nach der Bebilderung der Utopie. Kommunismus. Warum zeigen Sie nicht, dass ein Werk oder ein Produkt ganz toll ist? Oder warum zeigen Sie nicht die Kampfgruppen, dass die sozusagen uns beschützen werden in Wandlitz? Nein, es geht nur um die Liebe. Das war der Grund. Es gab einige Dinge, die... Caro war ja in der Parteigruppe, der DEFA-Regisseure war der Chef. Also der wusste schon, mit denen umzugehen und hatte so zum Beispiel, wenn ich von der Kampfgruppenübung geflohen bin, um zu Angelika zu kommen, weil da hatte ich ja ein Alibi vor meiner Frau, ich bin bei der Kampfgruppe, aber ich bin zu Angelika gegangen. Und dann hat sie mir das Schiffchen, diese Mütze, wo das DDR-Symbol war, runtergeschmissen. Ich sage, komm ins Bett. So. Und das gibt's in der DDR, gab es überhaupt nicht. Jedes Symbol der Partei oder der Fahne oder was, also das war Beleidigung von Ulbricht, ja. Aber da hat er das eingebaut und die Szene ist dann im Film nicht gezeigt worden, musste rausgeschnitten werden, okay. Und da hat er Auflagen erfüllt. So hat man gearbeitet. Und jetzt ist es der erste Film, der in Netflix gezeigt wird. Guck mal, hier, diese Dark-Geschichte, die ich gemacht habe. Da bin ich jetzt mit Dark da vertreten und mit Paul und Paula. Und es ist überhaupt der einzige Film der DDR, von
Netflix läuft.
Netflix, ja.
Worüber ich noch nachgedacht habe, und weil Sie es am Anfang angesprochen hatten, mit 32 war man als Frau schon steinalt, ist heute noch genauso. Stichwort Gender Pay Gap. Frauen verdienen auch 2023 im Film, nicht nur im Filmgeschäft, aber da auch immer noch weniger oft als ihre männlichen Kollegen. Wissen Sie, ob Sie und Angelika Domröse das Gleiche verdient haben eigentlich?
Ja, ich weiß, dass Angelika viel mehr verdient hat als ich, weil die hat ja schon 10 Jahre vorher Filme gemacht. Und das ist so wie heute, wenn man heute beim Fernsehen eine Gage hat, wenn man dann mehrere erfolgreiche Filme gemacht hat, dann fragt die Produktion da an, wie viel Gage kriegt er, und dann kann man noch so viel sagen, dass man mehr will, kriegt man nicht mehr. Keiner redet auch heute über Gagen. Mhm. Damals war Angelika wie Sophia Loren ein Superstar in der DDR. Natürlich hat sie mehr Geld gekriegt. Das war mir aber damals, Geld war mir völlig unwichtig, weil mir war wichtig, ein tolles Buch an Land gezogen zu haben.
Es hätte ja eine Fortsetzung auch geben können von Paul und Paula, geben sollen. Woran ist das gescheitert?
Das war sozusagen ein Anlass für mich, die DDR zu verlassen. Nicht nur, weil am Theater die Regisseure alle weggegangen sind von der Volksbühne, sondern auch, weil ich bei der DEFA einen Vertrag bei den Studios hatte. Plenzow hatte einen neuen Roman geschrieben, den ich hier auch stehen habe. Die Legende vom Glück ohne Ende.
Ja.
Die Legende vom Glück ohne Ende. Das war der zweite Teil von Paul und Paula. Nachdem Paula schon gestorben war, ist dann Paula eine Wiedergeburt in einer Dame. Und das war eine auch sehr fantasievolle Geschichte. Die wollte er mit Caro machen. Und ich bin mit ihm, weil ich ja DEFA-Schauspiel in dem Ensemble war, bin ich mit ihm zu dem damaligen Chef, der gleichzeitig auch im ZK der SED saß. Und haben wir ihm das Buch eine Woche vorher schon zugeschickt. Dann sind wir zu einem Gespräch eingeladen worden und dann hat er klipp und klar gesagt, nur über meine Leiche. Ja, da war klar, das habe ich sofort also geschnallt, es ist keine Chance, in diesem Land mehr irgendwas zu machen. Und dann bin ich mit Plenzow, aber mit dem die Legende vom Glück ohne Ende, bin ich mit ihm auf Lesereise durch die DDR gegangen, bis zu dem Zeitpunkt, wo man mich ausgewiesen hat, dann, also wo ich die Ausbürgerung bekam.
Was ist denn Ihr persönlicher Kultfilm?
Den andere Kollegen gemacht haben? Ach so, ja, also mir haben immer die Filme von Billy Wilder unheimlich gut gefallen. Oder die Addams Family, wo die abgehackte Hand da auch mitspielt. Und mir hat zum Beispiel gefallen 1900, wo der italienische Kampf der Kommunistischen gegen die in Faschismus gezeigt wird. Oder ja, Fellini-Filme. Also meine Traumfilme waren die in den 70er Jahren. Blow Up zum Beispiel, auch ein englischer Film. Oder ja, hier die Filme, die in Amerika gemacht wurden. Einer flog übers Kuckucksnest. Oh, Wahnsinn. Oder Shining, wenn Nicholson da die Tür einschlägt. Mir gefallen immer die Filme, die Extremsituationen des Lebens auf eine tolle künstlerische Art. Es gibt in der von mir wahrgenommenen Filmgeschichte der letzten 70 Jahre mindestens 10 Filme, auch Apokalypse Now von Coppola mit dem Brando, gibt es Filme, die mich beeindruckt und geprägt haben und wo ich leider hinter denen ganz jämmerlich zurückstehen muss. Also meine Träume waren immer mal mit Polanski zu arbeiten. Ja, also bei mir hat es nicht geklappt, mit den Leuten zu arbeiten. Ich bin zwar ihnen hinterhergerannt nach Hollywood, aber ich bin dann ein bisschen, ich sollte in einer Serie mitspielen und bin aber dann feige gewesen und habe, als ich hörte, wie da gedreht wird bei einer Serie, dass man zwar mit einem Coach, aber in der Nacht die neuen Texte unter der Tür durchgesteckt bekommt und am nächsten Tag dann möglicherweise 20 Seiten Englisch-Texte reden muss mit tiefem Selbstbewusstsein. Dafür bin ich nicht geeignet.
50 Jahre die Legende von Paul und Paula, ein Kultfilm. Vielen Dank, Winfried Glatzeder.
Ich bedanke mich, dass ich überhaupt was dazu sagen durfte und bedanke mich beim Schicksal, dass ich überhaupt noch als Überlebender mit Angelika vorhanden bin.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.